Freunde, ihr kennt das ganze Spiel. Wir sind wieder zurück aus Thailand, aus Deutschland, aus Hessen mit einem Podcast mit dem Alex. Und er hat, ich sage ja immer wieder am Anfang, ganz schlimmes Wetter, ganz schlimme Zeit in Thailand. Wir
Ja.
sehen es, sind die Vögel schön im Hintergrund. Und heute geht es wieder um interessante Themen. Wir reden über spannendes Thema. Alex hat mir eben noch mal kurz bei WhatsApp geschrieben, lass uns doch noch mal über Deindustrialisierung in Deutschland reden. Und das finde ich natürlich richtig geil, dass wir darüber mal reden, weil da kann man mal drüber sprechen, ob es nicht eine absolute Katastrophe ist, Aktien aus Deutschland zu kaufen, ob man nicht vielleicht die Finger davon lassen soll, wie es da zukünftig weitergeht. Außerdem reden wir ein bisschen über KI, über Starbucks, dann mal schauen, ob das ein Turnaround ist. Dann vielleicht etwas über REITs. Da will ich mal hören, was der Alex zu REITs zu sagen hat. Vielleicht über die Allianz, über Emerging Markets Aktien und psychologische Faktoren der Dividende. Und zumindest sind das so ein paar Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Alex hat auch einiges mitgebracht, worüber wir reden und seine Meinung. Und Alex, ich begrüße dich erstmal mit der Frage, deutsche Aktien, sollte man die eigentlich abschreiben, so wie es in Deutschland aktuell aussieht? Was meinst du dazu? Beispiel BASF macht sich ab.
Nach China.
Was ist deine Meinung?
Ja, erstmal herzliche Grüße auch von mir hier aus Thailand, wie immer von Koh Phangan. Wir wohnen ja hier, also meistens hier habe ich das beste Internet. Also meistens bin ich dann praktisch auch von hier live im Podcast oder auch bei den Schatzmeistern im Video. Von außerhalb, wenn ich irgendwo hinreise, dann ist es immer noch schwierig, mein ganzes Equipment mitzunehmen. Also ihr kennt meine Terrasse und ja, wir ziehen auch bald um. Gibt also bald ein anderes Bild. Aber mal gucken, da gehen noch 1, 2 Monate ins Land. Und dann mal gucken, ob ich dann noch einen Dschungel habe hinter meinem Haus oder ob das dann schon vielleicht das Meer ist. Wir wissen es nicht.
Sehr
Ja,
schön.
ansonsten zu deutschen Aktien, weil du es gerade ansprichst, ist mir gerade ein interessanter Artikel die letzten Tage über den Weg gelaufen. Da ging es in der Tat um BASF, weil die, ich glaube, 10 Milliarden in China investieren. Und nicht nur das, sondern sie bauen gleichzeitig Anlagen auch in Deutschland ab. Speziell zum Beispiel zur Ammoniakherstellung. So wie ich das verstanden habe, sind es die Sachen, die sich aus Energiebeschaffungssicht einfach nicht mehr lohnen, hier in Deutschland zu betreiben, weil man einfach nicht mehr marktfähig ist. Wenn du ein Produkt hast, was 100 Euro kostet und andere können das für 70 herstellen, dann kannst du das einfach beenden. Die Anlagen werden abgebaut, werden woanders wieder aufgebaut, werden auch verkauft. Das heißt, dieser Verbundstandort in Deutschland, Verbund heißt ja, dass alles, was auf diesem Gelände ist, irgendwie miteinander verknüpft ist. Und was offensichtlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr gut funktioniert hat, ne, führt jetzt dazu, dass eben das irgendwann jetzt bald kein Verbundstandort mehr ist, sondern man muss sich jetzt Sachen, ich sag mal, zukaufen für die Produktion. Ja? Wenn du Energie brauchst, wenn du bestimmte Stoffe brauchst, Materialien, dann hast du die jetzt nicht mehr am Standort, sondern fängst jetzt wieder an, die mit Schiff, mit LKWs, mit Flugzeugen, mit Zügen, die wieder zu holen. Ja, und das klingt jetzt erstmal nicht so interessant, wenn du sagst mal, ich wohne in Brandenburg. Geht mich jetzt nichts an, Ludwigshafen ist weit weg. Man muss halt wissen, dass das, was über Jahrzehnte aufgebaut wird, jetzt reduziert wird. Und das wird praktisch uns oder Deutschland zumindest in einer riesengroßen Region, wenn nicht sogar ganz Deutschland, auch die nächsten 10 Jahre, ja, Jahrzehnte belasten, nicht nur 10 Jahre belasten. Weil das sind Sachen, wo ich sage, das sind unumkehrbare Dinge, die da passieren. Und das kann man ja nun schon seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren beobachten. Und es nimmt, finde ich, so eine Art Dynamik auf. Ja, viele gehen nach Ungarn, Rumänien, Polen zum Beispiel. Wenn du mal googelst nach Polen Wirtschaft, dann findest du dort eine boomende Wirtschaft. Ja, die haben viele Probleme, die wir in Deutschland haben, haben die dort nicht. Das ist dann noch günstig. Also man guckt praktisch überall, wer irgendwo hingehen kann. Was habe ich letzte Woche noch gelesen? Schleich, kennst du ja die kleinen Figuren,
Ja, klar.
mit denen du mal spielst? Die haben jetzt ihren Hauptstandort, wollen die jetzt in Baden-Württemberg, wollen die jetzt schließen. Die haben dann noch so eine Art, ich sag mal, Forschungszentrum oder was auch immer, Marketingbude da in München. Und der Rest geht nach Prag. Ja, Prag ist auch nicht weit. Ich meine, wenn du die EU-Grenzen mal wegdenkst, die einzelnen
Ja.
Ländergrenzen, dann ist es auch so, als wenn du, keine Ahnung, von Nürnberg nach Berlin umziehst. Also ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber es ist halt ein anderes Land. Und das passiert vielerorts vor allem in Deutschland und auch in Europa. Zum Beispiel Lyon Delbazel hat überlegt jetzt, auch Chemiekonzern aus Amerika, ob sie Europageschäft abgeben. Dann denkst du dir auch, ja gut, ich dachte, man muss überall weltweit vernetzt und verwoben sein. Und die sagen sich, ja, aber das, was am unattraktivsten ist, da lösen wir uns lieber und konzentrieren auf das, was attraktiv ist, also wo du noch Margen machst, wo du wachsen kannst und so weiter. Und da ist Europa wohl von den Kontinenten, die es so gibt, vielleicht nicht mehr so ganz attraktiv. Ja, und da merkst du schon, wo es hingeht. Deutsche Aktien habe ich in den letzten Monaten in meinem Depot deutlich reduziert. Ich habe auch noch zwei, drei Werte, die ich reduzieren möchte. Das wird auch in den nächsten zwei, drei Monaten passieren. Nur ganz wenige würde ich behalten. Ich würde jetzt mal sagen, sowas wie SIX zum Beispiel. Ja, die wachsen massiv im Ausland, gerade in Amerika. Eine Allianz zum Beispiel, die haben so viel, ich sag mal, die sind so viel investiert auf der ganzen Welt und tätig, da ist das reine Deutschlandgeschäft jetzt nicht so
Ja,
relevant. Ja,
ausschlaggebend, ja.
das sind so meine zwei Hauptunternehmen. Ansonsten müsste ich gerade überlegen, was habe ich denn noch, was ich nicht haben möchte.
Ich
Ja,
glaube,
ich
du
glaube,
hättest
das.
gerne die Münchner Rück, aber die ist dir nicht günstig genug gewesen die letzten
Ja,
Jahre.
sowas kann man auch machen, richtig. Aber wie gesagt, hat sich bisher nicht ergeben. Allianz sieht ja deutlich attraktiver aus. Wenn noch nicht nach meinen Signalen, nach meinem Dividendenalarm ist es natürlich auch noch nicht reif, sage ich mal. Aber man sieht die Frucht am Baum schon hängen. Der Apfel ist noch grün, aber er kriegt langsam rote Bäckchen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da die Allianz noch mal pflücken. Aber ja, viel mehr Firmen, gerade aus dem Industriebereich, auch sowas wie Siemens und so. Möchte ich eigentlich überhaupt nicht mehr anfassen. Da gibt es in der Regel auch oft vergleichbare Unternehmen, eben aus dem Ausland, wo ich sage, lieber nehme ich Lyon Delbarcel statt BASF. Ja? Lieber nehme ich eine HSBC als irgendeine Deutsche Bank. Also Deutsche im Sinne von deutschen Banken. Ja? Sowas zum Beispiel. Und so findest du fast in jeder Branche. Achso, Fuchs Petrolub habe ich noch. Die sind
Oh,
aber in der
das ist aber
Tat
auch.
ein spezialisiertes Unternehmen, die
Ja.
beabsichtige jetzt auch nicht zu verkaufen. Die hatten jetzt auch so ein Tief, da bin ich eigentlich soweit erstmal zufrieden. Aber ich habe meinen Anteil, wenn ich fertig bin mit dem Verkauf, bin ich im unteren einstelligen Bereich von rein deutschen Werten. Das sind dann irgendwann, wenn ich fertig bin, so 7% vielleicht noch oder so. Mehr habe ich nicht. Und ich komme von fast 22%. Also ich habe da wirklich viel aufgeräumt.
Du hattest ja auch mal Fresenius, gell? Aber das ist ja auch eine absolute Katastrophe.
Habe ich noch,
Hast
aber
du immer noch?
ja, ich habe meine Order schon im System, ich möchte die verkaufen. Im Moment hat es auch gut funktioniert zu warten. Die erholen sich jetzt in der Tat und ich glaube, so bis 34 € ist noch Luft. Und wenn ich die dann über 32, 33 abstoße, ich will dann praktisch, ich glaube 90% oder wie viel, 80% ungefähr, weiß jetzt die Stückzahl nicht genau, habe ich als Order, den Rest lasse ich liegen. Es ist ja immer noch Europas größter Gesundheitskonzern, aber ich möchte das Risiko zumindest deutlich reduzieren. Und mit einer kleineren Position dabei bleiben. Ja, das ist auch leider ein Beispiel für gescheiterte Politik in Deutschland. Die durften erst durch Covid ewig lange leiden. Andere haben schon wieder Geld verdient, da haben die immer noch gelitten. Und jetzt irgendwie merkst du ja selber, Gesundheitsbereich, die tun sich da immer noch schwer, gerade ja, was Margen angeht. Der Konzern war ja auch irgendwie ewig, ist ja ähnlich wie bei Bayer, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, ewig haben sie da gewartet und gewartet und gehofft und nach 5 Jahren durfte dann der CEO dann auch mal gehen und so. Also ich mag sowas nicht. Also in Amerika, haben ja Starbucks heute auf der Liste, haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, da geht es ratzfatz, weißt du, da kommt der Alte aus der Rente wieder, der alte Gründer und sagt, komm, ich räume wieder auf und nach einem Jahr hat er schon alles wieder auf den Weg gebracht, eine PowerPoint gemacht, einen CEO geholt und jetzt die Sache gelutscht, weißt du. Und in Deutschland braucht es 5 Jahre und dann müssen wir mal gucken. Und ja, Bayer ist ja genauso Opfer. Aber ich glaube, das, was da passiert heutzutage, ist eben nicht wie bei so einem Turnaround, wo du sagst, das Unternehmen, die haben jetzt Probleme, da kümmern die sich drum, neuer CEO und in 1,5 Jahren merkst du, okay, Margen und Gewinne und alles. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Das Sorgenkind wird Deutschland und Europa auf jeden Fall bleiben, längerfristig. Und alles, was sich in 2 Jahren nicht klären lässt, so sage ich mal, ach, möchte ich dann auch nicht im Depot haben. Das ist mir dann too much. Und ja.
Also ich habe das Ganze bei AT&T gehabt. Da habe ich auch mal begonnen und das ging mir nicht schnell genug. Was die dort gemacht haben, ist natürlich auch ein schwieriges Geschäft. Aber da um AT&T soll es jetzt auch gar nicht unbedingt gehen. Aber wenn wir mal überhaupt mal schauen wir uns mal BASF an. Es ist ja auch kein Wunder, warum der Dr. Markus Kamieth heißt er, glaube ich, Asienchef ehemals, jetzt auf einmal Vorstandsvorsitzender von BASF wird. Also da liegt da, da muss man ja nur mal überlegen. Bruder Müller, sehr gute Beziehungen nach China. Der neue CEO, Asienchef, da wissen wir genau, wo es hingeht. Da brauchen wir nicht viel sagen. Und Bruder Müller hört jetzt, hat jetzt aufgehört. Und für mich war das das klare Signal, die Aktie abzustoßen, weil die Dividende wird gesenkt. Da bin ich mir relativ sicher, weil der Kamid sagen wird, okay, wir müssen jetzt die Kosten einsparen. Die werden ja erstmal, hast du ja eben schon gesagt, ich glaube nicht nur Ammoniak, Methanol und was noch alles dabei ist. Und die gehen jetzt an Standorte, die günstiger sind mit der Produktion und verkaufen diese Anlagen, um Geld zu machen. Und das ist einfach, die haben ganz hohe Investitionen. In Deutschland ist es extrem teuer, die Energiepreise sind teuer und dann gehe ich ins günstigere
Personalkosten.
Ausland. Und du hast jetzt Polen angesprochen. Über Polen, Warschau, hört man ja unheimlich gute Sachen. Erstmal läuft die Wirtschaft und zweitens habe ich letztens Videos gesehen von Polen abends. Also Warschau abends, wie die Menschen mit Kindern durch die Stadt gehen, in der Stadt, alles unheimlich fröhlich, da läuft Musik, die Kinder laufen frei in der Stadt rum. Also so richtig alles für mich sicher.
Wie früher.
Ja, genau so sah das aus. Und wenn ich an deutsche Städte jetzt aktuell denke, abends in der Innenstadt, was da rumläuft, Frankfurt ist jetzt bei mir hier in der Nähe, da schicke ich meine Frau oder meine Kinder. Schicke ich da nicht rein. Ich will nicht, dass sie da wohnen, sage ich dir ganz ehrlich, in der Innenstadt zum Beispiel. Und das zieht auch schon so ein bisschen einen Eindruck hinter sich her. Und ich finde einfach, also da muss man jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Grundsätzlich wirft das auch ein Bild auf Deutschland so ein bisschen. Und Polen hat da eine ganz klare Führung und eine ganz klare Einstellung. Und auch wirtschaftlich geht es da voran. Und wenn man nochmal auf die Dividende zurückkommt, die Ausschüttungsquoten von BASF sind auch viel zu hoch auf den Gewinn, auf den Free Cashflow. Das ist einfach viel zu hoch. Die können sich die Dividende aktuell gar nicht leisten und auch im nächsten Jahr nicht leisten, wenn man sich den Gewinn anschaut. Und deshalb wird es auch kritisch. Und da braucht mir jetzt auch keiner da mehr schwer was erzählen. Ich rechne stark damit, dass die gekürzt wird. Deswegen, ich würde mir auch stark überlegen, in Deutschland überhaupt Aktien zu kaufen. Ich habe auch nur, wenn ich hochrechne, ich bin ja aus BASF raus, ich habe Münchner Rück mit 80% im Plus oder so, Allianz habe ich im Portfolio und ich habe noch die DEFAMA
Okay.
als Immobilienanteil, dass man in Deutschland, die kaufen kleine Fachmarktzentren, klein in Anführungsstrichen und verkaufen die, also Fachmarktzentren, da ist dann Aldi drin, Rewe und so weiter. Und die machen eigentlich wirklich solide Arbeit und wachsen auch im zweistelligen Bereich, ist ganz in Ordnung. Und ich bin da, habe immer mal die ein oder andere Aktie eher Small Cap-Bereich in Deutschland, die man sich nochmal anschauen kann. Zum Beispiel, aber auch immer teuer, eine Nemetschek oder sowas. Das sind noch Unternehmen, die interessant sind, aber von den großen, na Siemens und so weiter, habe ich gestern erst mit einem Kunden drüber geredet. Die sind auch wieder so breit diversifiziert, so ein Konglomerat, dass das Wachstum, und die sind auch stark gestiegen in letzter Zeit, Siemens, wenn man sich das anschaut. Wachstumstechnisch ist das für mich auch völlig uninteressant.
Naja gut, es sind ja auch Unternehmen, die zu den Top 6 gehören. Ich glaube Allianz, SAP, Siemens und noch zwei, drei andere,
Ja.
die den DAX natürlich seit Wochen und Monaten tragen. Also klar, wenn du die im Depot hast, dann ist das natürlich super. Wenn du mal schaust, wie Siemens aufgestellt ist, ich glaube, der kleinste Teil von denen an Mitarbeitern und Umsatz ist aus Deutschland. Also deswegen geht es denen ja auch so gut. Je mehr du dich in Europa und Deutschland beschäftigst, desto schlechter geht es dir. Ja, wenn du einen der größten Verbundstandorte in Deutschland hast, in Ludwigshafen, dann spürst du das natürlich deutlich mehr, als wenn Siemens überall Züge, Brücken und was auch immer, Atomkraftwerke baut, nur in Deutschland halt nicht, ne? Ja, bei BASF in der Tat ist es so. Ich glaube, die Dividende wurde in diesem Jahr nur stabil gehalten, damit der Bruder Müller noch mit erhobenen Hauptes gehen kann. Ansonsten war die dieses Jahr schon nicht verdient. Deswegen habe ich sie auch verkauft, weil ich habe jetzt keinen Bock auf eine weitere Dividendenüberraschung. Da hatte ich schon genug in den letzten Monaten. Im nächsten Jahr könnte sie vielleicht ganz ausfallen, wenn du mal guckst, wie viel dabei rumkommt. Ich glaube,
Kann
das
sein,
ist
ja.
nicht sehr viel. Klar, die investieren und so. Aber der Punkt ist ja, man könnte jetzt ja sagen, ja gut, die investieren ja ein Top-Unternehmen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wo man investiert, wie man dieses Setup, dieses Szenario sieht. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht positiv gestimmt, wenn ich mein gesamtes Know-how nach China trage.
Ja.
Bisher war das so, dass man dort nur mit einem Joint Venture investieren darf. BASF ist, glaube ich, das erste Unternehmen, was das ohne darf. Die dürfen also ganz alleine dort jetzt einen Verbundstandort bauen. Und dann, wenn ich so überlege, als den netten Chinesen von nebenan, der denkt sich natürlich was dabei, ja. Die wollen natürlich auch qualitative Chemieindustrie aufbauen. Wenn es das dazu braucht, dann öffnet man mal das Tor. Und für BASF oder auch für BMW oder andere Unternehmen, die da hingehen, wird das zwangsläufig dazu führen, dass sie dieses Know-how, worum man sie ja heute noch aus der chinesischen Welt beneidet, einfach abgesaugt wird. In dem Artikel, den ich gelesen habe, vielleicht können wir den dann unter dem Video dann gerne bei YouTube, kann ich dir den Link mal schicken, oder hatte ich glaube ich schon, können wir das gerne mal verlinken. Da ist sehr gut erklärt, dieser Zyklus vom Weggehen in Deutschland hin nach Asien und wie das dann in 10, 15 Jahren dort aussieht, dass es dann am Ende darauf hinausläuft, dass die Chinesen dann sagen, okay, wir haben jetzt unseren eigenen Verbundstandort, unsere eigene Chemieindustrie aufgebaut, ich sag mal China Petrol, wie auch immer das alles heißt. Und die können dann praktisch gleichwertige Qualität zu wahrscheinlich noch besseren Konditionen liefern und brauchen dann kein BASF mehr. Ja, das mag jetzt alles heute so ein bisschen Future sein, aber man darf ja nicht einfach blauäugig nur Gutes bestimmten Leuten unterstellen. Ja, und so glaube ich einfach, dass BASF dann einfach irgendwann diese 10 Milliarden einfach nicht mehr zurückbekommt, sondern einfach irgendwann sagen kann, okay, die Anlagen rechnen sich für uns nicht mehr. Wir waren mal der größte Chemiekonzern der Welt. Das sind alles so eine Sachen, die mit diesem Schritt heute unumkehrbar passieren. Das ist leider so, ja. Und wenn du guckst, Amerika will zum Beispiel Chipindustrie nach Amerika holen, weil die ja wissen, wenn wir uns auf Taiwan verlassen, sind wir irgendwann verlassen. Also wird jetzt gebaut und gemacht und getan, Milliarden werden investiert, auch ein bisschen in Magdeburg, keine Frage. Aber während andere Länder das offensichtlich begriffen haben, Apple ja genauso, ja, Apple baut Fabriken leider noch mit den Chinesen, ne, mit Foxconn in Bangladesch, in Indien, überall, weil sie sagen wollen, den Anteil der Produktion in China wollen wir reduzieren. Das machen die ja nicht einfach so, sondern die wissen, was kommt. Es wird einen großen Konflikt geben. Und was machen denn so Unternehmen wie BASF, ja, oder Deutschland? Was macht denn Deutschland? Die sagen sich dann, ach so, deswegen haben die alle die Industrie wieder in ihre Länder zurück. Ach so. Aber um das zu verstehen, braucht man eben ja, Wirtschaftsköpfe an den richtigen Positionen und Geld in der Kasse. Und da habe ich das Gefühl, ist irgendwie seit Jahren, keine Ahnung, eher Unkraut als irgendwie ein Gewächshaus. Und das macht es irgendwie so abstrus, ständig davon zu reden, ja, Bayer, Turnaround-Kandidat, BASF, bla bla bla. Wo ich denke, nee, das sind da für mich strukturelle Probleme, da möchte ich eigentlich in meinem Depot nichts haben. Und alles andere, was man unter Turnaround versteht, ist eigentlich in 1,5, 2 Jahren ist der Drops gelutscht, dann muss da was passieren. Und ansonsten gehen da eher die Lichter aus. Ja. Also ich glaube, BASF wird nicht mehr zur alten Stärke zurückführen und der größte Chemiekonzern der Welt sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, wer das anders glaubt, kann ja da trotzdem investieren. Aber wie gesagt, man sollte da wirklich überlegen, ob das so Sinn macht. Solange es alternative Investmöglichkeiten gibt, ja. Also ist ja nicht so, dass man sagt, ja gut, wenn ich Tesla will, dann kann ich ja nur Tesla, ne? Wenn ich also auf die Marke jetzt, ne? Oder McDonald's, ne? Wenn ihr sagst, ja, nimm Burger King, sagst du Burger King. Ne? Also wenn du McDonald's willst, dann brauchst du McDonald's. Und bei Tesla musst du halt Tesla. Bei BASF, ja, ganz ehrlich, also ist ja ein Chemiekonzern, ne? Und wenn er nicht abliefert, nehme ich halt einen anderen Chemiekonzern, der das irgendwie besser kann. Da ist halt nicht so die Markenverbundheit, ne?
Ja, da ist halt die Frage, wenn wir von Charlie Munger sprechen, der hat ja mal gesagt, Burggraben, Burggraben, Marke. Versucht euch damit zu beschäftigen oder eben danach zu schauen, welche Firmen haben denn starke Marken oder einen starken Burggraben. Und da, also in Deutschland alleine zu bleiben, ist das Gegenteil von einem Burggraben jetzt hier für BASF, weil die Kosten einfach viel zu hoch sind. Und man muss ja auch sagen, es geht ja nicht nur um Kosten, sondern es geht ja auch um Behördenauflagen, um Bürokratie. Das wird ja
Absolut.
so schwierig gemacht, alles, wenn man selbst ein Unternehmen hat in Deutschland. Du hast selbst eins gehabt, ich habe, oder ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich keins mehr in Deutschland, aber ich habe ja quasi meine Firma noch in Deutschland. Auch was für Auflagen man hier hat. Es gibt andere Länder, wenn ich da höre, man kann, und du bist da ja auch relativ firm, in Europa oder in einem anderen Land wohnen, frei leben und kann eine LLC in den USA gründen. und hat quasi keine Auflagen. Man muss nichts offenlegen. Also es ist der absolute Wahnsinn, was es für Möglichkeiten und dann auch keine Steuern zahlen zum Teil, wenn man irgendwie Freiberufler ist oder was weiß ich. Und wenn ich Single bin heutzutage, Freiberufler, ich habe jetzt mit einem gesprochen, der hat
monatlich... Und nicht ortsgebunden.
Und nicht ortsgebunden, ganz genau. Also ich sage jetzt mal, Single nicht ortsgebunden, weil ich habe jetzt vielleicht keine Kinder, die in die Schule gehen oder muss mich nicht um irgendwelche Eltern kümmern, die pflegen, irgendwas derartiges. Nicht ortsgebunden. Und ihr lebt ja jetzt auch in Thailand. Dann kann ich in andere Länder gehen und ich rede jetzt hier überhaupt nicht von Dubai, weil alle reden ja immer von Dubai. Das ist jetzt auch nicht mein erster Standort, den ich da ansprechen würde. Es gibt auch andere Länder und man kann zum Beispiel sogar Struktur in Deutschland und in Spanien teilweise leben, in beiden Ländern, und eine Firma, eine LLC in Florida gründen, zahlt keine Steuern, hat fast keine Bilanzierung, muss keine Bilanzierung machen und. Also und ist trotzdem abgesichert durch eine Haftung. Und das ist schon wirklich Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue, was Deutschland hier anzubieten hat. Das ist eigentlich lächerlich, ja. Wie hoch als Einzelunternehmer zum Beispiel schon Steuerlast ist und dann, was man für Auflagen alle braucht. Ganz im Gegensatz zu, oder erstmal Energiepreise außen vor gelassen, ja. Und ich habe da mal, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber China, die können ja in ihrer Politik machen, was sie wollen, aber eine Sache haben sie richtig gemacht in der Wirtschaft, und das ist, es hat mir jetzt einer erzählt, ich habe im Bekanntenkreis, im Familienkreis ist jemand mit einer Chinesin zusammen, und der sagt zu mir, das läuft ganz anders da, wenn die eine Firma aufbauen wollen. Ich habe da noch letztens mit Leuten drüber geredet, die lassen ein Restaurant, lassen die aufbauen. In Deutschland hast du die Auflage, dass die Toilette und so weiter, Bad und so alles perfekt sein muss.
Wird schon am Start abgewürgt.
Genau, es wird am Start schon abgewürgt, weil irgendwas mit der Toilette nicht stimmt. Und in China sagen die sich, und wir sind da ja ganz anders aufgestellt, was jetzt die Politik angeht, als jetzt in Europa oder in den USA. Die sagen einfach, naja, da wird schon keiner hingehen, wenn die keine richtige Toilette haben oder wenn es da eklig ist oder wenn es da nicht sauber ist, dann regelt sich dieser Mist von alleine. So,
ja, und da das ist die Überregulierung, die wir natürlich in Deutschland und auch in Europa haben, oder wo die Politik jetzt auch, die Europawahl steht an, Bundestagswahlen. Ja, wir haben ganz viel gemacht. Letztens weiß ich nicht, ob das ein Meme war von dem Scholz, dass er der größte Wirtschaftskanzler der Welt war. Ich habe das bis jetzt noch nicht rausgefunden, ob das ein Gag war oder ob der das ernst meint. Es ist in der Tat so, was ich immer nicht verstehe. In meinem Leben ist es so, in meinem Business, ich schaue erstmal, was machen andere, was gibt's schon. Und kann man es verbessern? In Deutschland habe ich das Gefühl, es wird erstmal überhaupt nicht geschaut, ob andere irgendwas machen. Ja, zum Beispiel in Thailand wird jetzt geplant, wieder aufgrund der negativen Erfahrung Cannabis wieder zu nicht illegalisieren, sondern die Legalisierung anders zu handeln, weil es halt viel Wildwuchs gab und so weiter. Dann denke ich mir, macht ja Sinn. Hey, was ist denn da los bei euch in Thailand? Ich als Deutscher denke ich mir so. Okay, was lief denn nicht so gut? Sag mir mal Bescheid. Ah, okay, das und das. Sag ich, okay, warte, machen wir. Wir sind ja gerade dabei, das zu legalisieren in Deutschland. Ja. Guck ich mal, bauen wir mit ein. Super Idee, danke. Weißt du, nee, die Deutschen sagen, wir gucken da nicht hin. Wir lassen uns nicht irritieren von irgendwelchen Menschen, die das schon seit Jahren machen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Das kannst du bei Maut, Pfandsystem, bla bla bla, überall, alles. Ja. Und das ist für mich immer so ein bisschen extrem, ja, nicht nachvollziehbar, warum man nicht einfach bewährte Sachen nimmt und sie verbessert. So wie das ja eigentlich in der Wirtschaft, wenn du dein Unternehmen gründest und sagst, da gibt's schon Software. Nee, du gehst mit zwei Kumpels und sagst, wir machen das besser, wir können das anders, dann machst du ein Startup, bla bla bla. Vielleicht nicht in Deutschland. Und dann baust du genau da auf, wo andere Unternehmen aufhören oder nicht den Weg sehen, ja. Und das funktioniert aber irgendwie nicht. Da wird weder abgebaut noch gar nichts. Da wird nicht einfach gedacht, wird immer kompliziert gedacht. Also ich habe ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie das bei mir in Estland mit der Firma funktioniert. Das ist irre, kann man gar nicht, eigentlich kann ich es an drei Sätzen sagen, also das ist ja so einfach, dass du gar nicht einen Podcast dafür brauchst, ja, aber wenn das ein Deutscher hört, ein vergleichbarer Einzelunternehmer und so weiter, der würde sich auch denken, ja, wie geht denn das, ja, also warum macht man es so kompliziert, und ich finde, das wird, gerade wenn wir hier als an der Börse sind, als Anleger, immer wieder unterschätzt, man guckt immer, ja, KGV ist billig, ich sag so, ja, wenn die Gewinne sie wegbrechen, ja, und die Kosten steigen, dann ist klar, irgendwie wirkt das Unternehmen dann irgendwann günstig. Die Frage ist, was kommt da wieder? Was kommt zurück? Woran liegt's? Ja, ist jetzt gerade Kakao teuer? Okay, kann sein, dass es vielleicht in einem Jahr Kakao wieder günstig ist. Aber wenn du überlegst, was die für riesige Probleme teilweise haben, ja, ich meine, Inflation ist ja das eine. Alle versuchen, dort irgendwie um die Ecke zu kommen. Und die dann, und die zweite Inflation heißt ja dann, du musst die Leute entlasten, die kriegen dann höheren Mindestlohn. Wird ja schon wieder gestaffelt bis 15 Euro geredet, ja. Die Leute verstehen nicht, dass das am Ende genauso wie so ein Hamster,
Oh, genau.
weißt du, dazu führt. Also es wird immer nur, ah, da ist ein Feuer, löschen. Umdrehen, es ist da wieder ein Feuer. Also da denkst du dir, wo ist denn jetzt der Feuerwehrmann, der Ahnung hat, weißt du? Der da mal eine Schneise reinbrennt, der sich mal kümmert und so weiter. Und das
Ja.
ist so, die Leute denken dann mal von Wahl zu Wahl. Aber guck mal, wenn wir, die eine Wahl war, die eine ist dann weg, dann gab es jetzt eine Ampel, jetzt hoffst du auf die nächste. Es sind schon 3 Legislaturperioden. Rechne mal, 3 mal 4, du, da haben andere schon 3 Kinder gekriegt, weißt du? Oder eingeschult.
Ja, das ist das.
Das Leben rennt an dir vorbei, aber es ist schwierig dort. Ja.
Ja, vor allem das, was du ansprichst, Mindestlohn. Ich finde diese Diskussion, das muss man erwachsenen Menschen wirklich erklären. Ich habe mit einem, also selbst, ich muss dazu sagen, ich habe ja nicht nur ein eigenes Unternehmen, sondern ich bin ja auch, arbeite ja auch an der Schule als Lehrer. So, und jetzt muss man dazu ja auch mal sagen, was wird uns in der Schule nicht beigebracht? Wenn man alleine schon mal hingehen würde und sagen würde, jeder Schüler kriegt jetzt in oder baut ein Produkt auf, was potenziell Kinder in dieser Schule interessieren könnte, und dann lassen wir die da mal ein bisschen mehr Sachen verkaufen und machen das, die müssen das so gestalten, dass das richtig interessant gemacht wird, dass da Marketing draus gemacht wird und und. Und dann wird das verkauft an Lehrer, an Schüler oder was weiß ich. Dann muss da eine Gewinn-Verlust-Rechnung gemacht werden. Dann muss geschaut werden, wie viel Investition haben wir? Ist das vielleicht zu viel? Wo bekommt man das günstiger? Wo kann man das einkaufen? Und. Dass man so mal was aufbaut, dass man auch mal Schülerinnen und Schülern beibringt, wie baue ich mir denn ein eigenes Unternehmen auf? Es wird auch immer gesagt, na ja, denen muss mal Steuern beigebracht werden. Da kann man ja auch dann drauf schauen, wie viel Steuern müssten wir jetzt zahlen. Kann man ja schauen. Was nicht gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist, irgendwie denen beizubringen, eine Steuerabrechnung fürs Jahr oder so irgendwas zu machen, ja,
Ja, du willst ihn ja
die
nicht, du
Steuer zu
willst ihn ja
machen.
nicht, ja, du willst ihn ja nicht die Hoffnung des Lebens nehmen. Also machst du
Ja,
das wahrscheinlich
erstmal
als
das.
letztes.
Genau, und das funktioniert aber auch nicht gut, weil, wenn, ich meine, du hast selbst eine Tochter in einem Teenie-Alter, ja, und wenn du dann in der Situation bist, wo du denen erklären sollst, ja, pass mal auf, später musst du dann auch mal die Steuer machen und so, und dann kriegst du wieder Geld abgezogen, das sind die Relation von denen ist da noch nicht da. Aber wenn die sehen, ich kann etwas verkaufen mit wenig Investition, habe eine hohe Marge und dann kann ich damit Geld verdienen, ich kann von Haus zu Haus laufen, oder was kann ich tun, zum Beispiel um zu Hause? Ich kaufe mir einen Elektrorasenmäher, kann den bei meinen Eltern laden, kann ich den günstig irgendwo bei eBay schießen und dann klingel ich von Haus zu Haus und mähe Rasen bei Menschen. Zack, hast du ein Business. Warum kann man Kindern das nicht beibringen und mit den Eltern in Kontakt treten und sowas machen? Da ist zu wenig Platz für in Schule und da muss Platz für gemacht werden, zum Beispiel. Und das ist aber überall in Schulen so. Das ist nicht nur in Deutschland so. Und da muss auch was getan werden. Und das geschieht jetzt meiner Meinung nach nicht. Ich habe zum Beispiel gesehen, als ich dann einen Börsenkurs in der Schule gemacht habe oder Wirtschaftskurs, die laufen dir die Bude ein.
Siehst du?
Dann machst du Aktienvideo und dann sagen die, ich will auch Kohle verdienen. So, und da laufen die
Ja,
dir die Bude
man
ein.
muss halt immer unterscheiden zwischen ehrlicher Arbeit und dieses schnell reich werden, weißt du?
Ja,
Also
schnell reich
TikTok,
werden ist ja
Instagram und so,
sowieso.
bla bla, ne? Da casht sie ja alle. Aber guck mal, wie du sagst ja gerade, es geht ja um die Grundlagen, ja? Thema Geld, Wirtschaft, wie funktioniert das alles? Wir haben jetzt gerade, unsere Tochter geht ja hier auf eine internationale Schule. Wir sind aber auf der Suche nach vielleicht einer Online-Schule und haben mal geguckt, was es da so für Möglichkeiten gibt. Habe ich gefunden. Eine deutsche Schule, haben wir uns angeguckt, dann machen die eine Story. Da gibt es sowas wie verschiedene, ich sag mal, Online-Kurse, die man buchen kann. Also man hat dann dieses Schulsystem, was dann irgendwie funktioniert alle paar Tage. Aber zusätzlich kann man sich zu allen möglichen Themen bestimmte Kurse raussuchen und sagen, da mache ich jetzt mal so einen 3-Monats-Kurs mit, zu allem, was man sich vorstellen kann. Finde ich eigentlich ganz gut. Und was mir da gefehlt hat, war das Thema Finanzen. Dachte ich mir, haben wir da hingeschrieben, wie sieht's aus? Thema Finanzen ist da gar nicht dabei. Wo, ne, wollte es nicht irgendwie mal aufnehmen als Thema so und mal so einen Grundkurs machen. Da haben die geantwortet, ja, das ist jetzt dabei bei unserem neuen Online-Blablabla-Kurs zum Thema Krypto. Da ich, ja, dachte ich mir so, okay, das, was ich jetzt gemeint habe, war was ganz anderes. Wie kann man denn, wenn man über Grundlagen spricht, mit Krypto anfangen? Ja, da ist halt irgendein Hayopai, keine Ahnung, der gesagt hat, hey, ich mache euch, ich helfe euch, ich übernehme den Part, ich bin Krypto. Und dann denke ich mir, das ist der erste Kurs, den ich meiner Tochter verbieten würde, dass sie den macht. Weißt du? Weil das ist ja genau das, was wir momentan am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt sehen. Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die keine ETFs haben, keine Sparpläne, kein Guthaben, kein gar nichts. Nehmen ihre letzten Socken, Unterhosen, keine Ahnung
Ja.
und machen irgendeinen Kryptokram. Mag sein, dass da Zukunft und alles und hin und her und bla bla bla. Aber kann man machen, wenn man sich um die Basis gekümmert hat, ja, wenn man raus aus dem Bürgergeld ist, wenn man versucht, wirklich Geld verdient,
Ja.
einen positiven Cashflow hat und sagt, ich investiere hier ETFs, Altersvorsorge, bla bla bla, abgesichert. Und dann habe ich hier 10%, haue ich in Krypto, in spekulative Investments, weil irgendein Coin sieht aus wie ein Hund und der ist total geil. Kann man machen. Aber die Leute fangen da immer rückwärts an und da bin ich überhaupt kein Freund von. Und ja, ist in der Tat so. Wir hatten ja letztens bei den Schatzmeistern darüber gesprochen. Das fand ich auch ganz interessant. Nur kurz, um es mal zu umreißen, kann man auf dem YouTube-Kanal sich das letzte Video mal anschauen. Der Lars und der Luis und ich, wir haben darüber gesprochen, wie unsere Kinder investieren oder wie wir mit ihnen investieren. Und will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber Luis hat gesagt, er hat für seine Kinder so Sparpläne. Das läuft da automatisch. Ist auch so ein automatisches Rebalancing. Ich sag mal sowas wie so ein Robot, weißt du, so ein.
Ja.
Er hat es auch alles erklärt, kann man sich da, wie gesagt, anschauen. Und er hat dann gesagt, nö, jetzt die Kinder, die wissen jetzt davon nicht groß. Ziel ist, dass wenn die dann volljährig sind, kriegen die Betrag X und können dann damit was machen. Und bei Lars war so, der mit seinem Sohn schon zusammensitzt, und dann wirklich alles mit Krypto, P2P und so weiter, sich da was aufbaut. Und er hat da, glaube ich, auch ein Tool genannt, wie er, ich glaub, Portfolio Performance oder irgendein anderes, womit er, auch der kleine Junge, der heißt auch Lenny, sich das auch selber anschauen kann und auch sieht, hey, da bewegt sich was, da läuft was, da kriege ich Zinsen und so weiter. Auch hier steht im Fokus, dass er dann, wenn er volljährig ist, ein gewisses Portfolio hat. Natürlich, weil er sich mit beschäftigt hat, sich vielleicht nicht gleich ein Auto kauft und alles wieder weg ist.
Ja.
Und da war ich selber überrascht, weil wir haben uns jetzt nicht alle gemeinsam auf diesen Call vorbereitet, sondern ich habe praktisch meine Notizen gemacht, aufgeschrieben, was wir mit Leni hier so machen. Und
Ja.
stand dann als einer von den dreien da, der das ganz anders macht. Also wir haben gar keine Sparpläne, ich spare kein Geld für meine Tochter an. Also, weil ich denke, jetzt stell dir mal vor, ich sammle jetzt da 10, 20, 30, 40.000 Euro an, dann ist sie 18. Dann sage ich ihr, ach übrigens, wir waren übrigens fleißige Eltern in den letzten 18 Jahren, du hast jetzt hier 30.000 Euro. Dann hat sie den Moment, wo sie sagt, boah, geil, ist das viel, ist das wenig, weiß ich gar nicht so richtig, ne? Hat ja keinen Bezug dazu. Und was macht sie dann? 4.000 Euro Führerschein, dann ein Auto, gut, Weltreise wird sie wahrscheinlich jetzt erstmal nicht machen, hat sie wahrscheinlich die Schnauze voll erstmal. Aber irgendwie sowas, vielleicht holt sie sich noch ein Pferdegestüt irgendwo, wo sie sich einmietet, kostet ja auch alles Geld, wenn sie viel reiten will. Ich sag mal, du startest dein Leben mit einer Summe X. Die Eltern hoffen, oh, bitte, wir haben lange darauf gespart, Haus nicht aus dem Fenster. Und sie hat
Ja,
nichts anderes als die Möglichkeit, okay, meine erste Bude muss ich einrichten, Führerschein kaufen, das Geld ist dann weg. Weißt du, und da ist für mich schon mal der negative Effekt. Du startest schon mal als Loser. Weißt du, du hast was, oh, gleich wieder weg. Gleich verloren. So wie Glücksspiel. Kannst du nach Las Vegas fahren, haust du auf den Kopf, ist auch weg. Und unser Ansatz ist eben der, sie kann ja alles Geld haben. Wenn sie sagt, sie braucht für die Wohnung Geld, für den Führerschein Geld, dann kriegt sie das von uns, weil wir sie ja genauso unterstützen, wie ja meine Eltern mich auch unterstützt haben mit den ersten Schritten. Für mich ist auch viel wichtiger, dass sie eben diese Sachen, die du gerade auch angesprochen hast, einfach weiß, Grundwissen, Guthaben, Schulden, Unterschied, wie kann ich Geld verdienen, welche Möglichkeiten habe ich, dass sie da einfach wie so eine Rakete einfach auch ins Leben startet und nicht wie ich damals ja auch, okay, ich glaube, kurz vor der Ausbildung, mein Know-how war so weit, dass ich wusste, es gibt so fünf, sechs Berufe, die man machen kann.
Ja.
Welchen nehme ich denn da? So war mein Wissen, dass es 12 Berufe gibt, wusste ich auch nicht. Und so bin ich gestartet und natürlich irgendwie dann ins Leben geholpert, gepolpert mit Stromrechnung hier und da. Das möchte ich ihr vermeiden. Und statt ihr eine Summe X zu geben, die sie einfach nur verbraten muss für die Sachen, die sie im Leben braucht, sage ich doch lieber, guck mal, ich habe doch Freibeträge. Ich kann ihr doch das Geld dann trotzdem geben. Ist ja da. Weißt du? Ob ich es nur in ihrem Namen anspare, total anstrengend, oder ob ich sage, du, ich habe in den letzten Jahren genauso Geld verdient und dann stelle ich ihr das zur Verfügung. Ob ich ihr das in Form von einem monatlichen Cashflow zur Verfügung stelle oder sage, du, pass auf, hier, Führerschein, kümmern wir uns drum, Wohnung, Business. Weißt du, das sind die Sachen, da werde ich sie unterstützen. Und wenn es braucht, mich auch beteiligen an irgendeiner Unternehmung oder irgendwas. Weil das ist das, wo ich denke, das ist viel, viel wichtiger als, ja, irgendwie Betrag X, wo das Kind am Ende ja selber gar nichts davon gelernt hat, damit umzugehen. Das hört man ja oft, dass die Kinder dann irgendwie doch nicht wissen, was man mit 20.000 als erstes macht irgendwie, ne?
Ja, ich habe mal gehört, da hat einer gesagt, auf Englisch, it's not important what you leave to them, but what you leave in them. Also was du ihnen wirklich beibringst, nicht was du ihnen hinterlässt, quasi an Geld und so weiter. Ich habe auch, wir haben auch einen Sparplan für unseren Sohn, rede ich auch gar nicht von ab, weil da bestimmte Dinge damit bezahlt werden können. Aber ich glaube, da ist auch was dran an dem, was du sagst. Das kann man jetzt auch aus dieser Perspektive eben sehen. Buffett hat das ja ähnlich gemacht. Der hat auch gesagt, unsere Kinder haben kein anderes, haben kein Auto mit 16 bekommen. Die sollen erstmal einen ordentlichen Job finden, der ihnen Spaß macht, der ihnen Geld einbringt. Und wenn sie dann es geschafft haben, da drin relativ erfolgreich zu werden und was zu erreichen, dann kriegen sie meine Unterstützung.
Absolut.
Das heißt, wenn sie losgelegt haben, gezeigt haben, ich habe was auf dem Kasten, sich organisiert haben, sich interessieren für bestimmte Dinge, vielleicht auch viel ausprobiert haben. Ich glaube auch, wenn man mal auf der Welt ein bisschen rumgereist ist und ein bisschen was anderes gesehen hat, weiß man auch, okay, das möchte ich vielleicht und das möchte ich nicht.
Absolut,
aber ich sehe ja zum Teil jetzt hier die in der Gesellschaft, bei den Jugendlichen noch nicht mal. Ich habe das Interesse. Bei den Jugendlichen dreht das ja ein bisschen jetzt schon, die haben ja wieder Interesse, aber Leute in meinem Alter, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, die haben ja gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Die wollen ja gar nichts mehr machen, die wollen halbe Stelle, was jetzt keine Schande ist, man kann ja halbe Stelle machen. Aber Deutschland bringt das nicht weiter, das kann ich schon sagen. Und ich sehe Katastrophe für Deutschland, wenn ich das sehe. Halbe Stelle, aber gleiches Gehalt. Das wollen halt viele. Das funktioniert so einfach erstens mal nicht. Und für Deutschland ist das
zumindest nicht im Angestelltenverhältnis. Wenn du den Leuten sagst, du kannst alles haben, was du da willst, dann mach dich selbstständig. Das ist ein Risiko, um Gottes Willen.
Ganz genau.
Hab ich ja gar keine Sicherheit mehr.
Will ja keiner, selbstständig, es will ja keiner irgendwie Risiko eingehen, aber es will auch keiner mehr Gas geben. Zu mir sagen Leute mal, wie machst denn du das alles, was du da machst? Eine Einstellungssache. Das ist eine Einstellungssache und irgendwann macht man dann aber bestimmte Sachen weniger, wie du das ja auch gemacht hast. Dann kannst du die Stelle reduzieren, weil du Einnahmen aus Dividenden hast. Absolut, dann kannst du die Stelle reduzieren, weil du ein Nebengewerbe hast oder ein Gewerbe hast und dadurch, davon lebst du dann. Und ich finde es aber wirklich tragisch. Wir haben eine Rente und das muss ich mir jetzt gerade mal hier noch kurz notieren, dass wir das auch mal kurz ansprechen. Ich finde es auch wichtig in Deutschland, das wäre nochmal wieder in Bezug zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Für einen Mann 1.400 € in etwa war das bei in 2023. Frau so um die 800 € um den Dreh. Habe ich noch einen Vortrag drüber gehalten in Frankfurt, warum Frauen unbedingt investieren müssen. Das ist ja noch die größte Katastrophe, weil die kriegen ja gar nichts als Rente. Die können ja gar nichts mehr abbezahlen oder geschweige denn eine Miete bezahlen. Und wenn ich das sehe und jetzt haben wir, ich habe letztens gehört, ich glaube, das ist ja ein Umlageverfahren. Und ich glaube, wir haben einen Monat, käme man mit dem Geld aus in Deutschland, was eingezahlt wird, und dann ist die Kohle weg. Das heißt, was die Arbeitnehmer gerade einzahlen an Geld, geht sofort an die Rentner raus. Und das System funktioniert so nicht. Und auch, jetzt ist ja die FDP wirklich dran, man hört, überall wird geschrieben, Aktien sollen steuerfrei gemacht werden und ETFs und so weiter. Ich bin da noch sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil
Wahlen vor der Tür stehen.
Ja, dann kommen die. Ja, jetzt haben wir erstmal Europawahl, da steht die FDP ja auch nicht so gut da. Aber es kommen ja auch noch Bundestagswahlen bald. Und dann ist nämlich der folgende Punkt. Jetzt wird gesagt, die sollen steuerfrei gemacht werden. Und im Bundesfinanzministerium ist es ja auch drin. Und dann heißt es aber irgendwie, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, über den Investitionszeitraum steuerfrei, aber dann am Ende versteuert werden.
Ja, so wie Riester oder irgendein Scheiß
da. Wo war das? Unter Schröder oder was? Hatten wir Haltefrist 10 Jahre, glaube ich, oder was war das? Oder 5? Ich weiß es nicht mehr genau, ist ja auch egal. Da war ich noch nicht so an der Börse unterwegs, auf jeden Fall.
Es gab ja auch Freistellungsbeträge von, glaube ich, 8.000 Mark. Also wären ja auch schon 4.000 Euro.
Warum macht man nicht einfach, selbst man könnte ja schon überlegen, wenn man drüber nachdenkt, wenn ich eine deutsche Aktie kaufe, da auf deutsche Aktien steuerfrei zu machen, da würde man doch Deutschland mit auch stärken. Also es ist so ein Kladderadatsch. Und,
ja, aber du musst ja aber sehen, was immer vergessen wird. Deutschland ist ein armes Land. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ist das höchste Steueraufkommen. Ich glaube, 1 Billion oder keine Ahnung, wie viel es da war.
Nach Belgien, glaube ich, höchste.
Unter
Ja.
arm verstehe ich, wenn du 1 Billion einnimmst und 1 Billion ausgibst. Dann bist du
Ja,
arm.
Schulden. Ja.
Schulden, genau, sowas zum Beispiel. Oder wenn du sagst, die arbeitnehmende Bevölkerung nimmt ja ständig ab. Ja, also für mich ist Deutschland ein immer ärmer werdendes Land. Und das siehst du eben im Alltag, in vielen Dingen, Schulen und was auch immer. Nicht nur diese zwei Vorzeigeschulen, sondern ja, alles im Grunde. Wenn du Milliarden in andere Länder schickst, ich glaube, das Sozialsystem in Deutschland kostet 400 Milliarden im Jahr. Das sind 40% vom Aufkommen. Da merkst du schon mal, an welchen Stellen man ansetzen könnte. Aber ich bin jetzt kein Politiker, ich muss mir da keine Lösung einfallen lassen, sondern für mich ist klar, ich versuche dann einfach den Weg zu gehen, der für mich am einfachsten ist. Ich gehe dorthin, wo das Leben deutlich mehr Punkte bringt. Aus verschiedener Sicht, ja. Hier in Thailand ist auch nicht alles toll, aber in Summe kann ich hier deutlich besser leben. Genauso wie mit meiner Company in Estland und so. Das sind Sachen, ja, und das sind eben die Punkte, die man, wie soll ich sagen, man muss bereit sein und die Möglichkeiten dazu haben. Ja, wenn
Ja.
jetzt jemand sitzt, der da irgendwo in Duisburg sitzt und in seinen Minijob geht mit Mindestlohn, gar keine Möglichkeiten hat und sieht, weiß ich, ist das absolut schwer. Dem können wir die Story vom Pferd erzählen. Der sagt sich, ob die
Ja,
Aktien
ja.
besteuert werden oder nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich
Ja.
damit nichts zu tun habe. Ich bin froh, wenn das Bürgeramt eine Telefonnummer hat, wo ich erreichbar bin, wo man mal hingehen kann.
Ja, stimmt.
Kann ich absolut nachvollziehen. Aber diese Menschen, diese vom Staat abhängigen Menschen, werden immer mehr. Und deswegen kann man nur noch Politik für diese Menschen machen, weil die sich ja sonst nicht mehr wählen. Wenn du sagst FDP, guck mal, die FDP, ich glaube, bei der nächsten Bundestagswahl spielen sie schon keine Rolle mehr, weil eben sie A, ihre Politik irgendwie die letzten Jahre auch nicht so straight verfolgt haben und die Klientel einfach immer weniger wird. Also was macht man dann? Man wendet sich an die Leute, die einem wählen können. Da musst du halt positive Sachen erzählen, ja. Gibt doch nicht so viele Aktionäre. Also kannst du auch nicht jeden wählen, kannst du dann immer irgendwie nur einen wählen. Also ich glaube, das wird schwierig. Das ist am Ende Klientelpolitik und da sind wir einfach aus diesem Freidenkertum, Unabhängigkeit, Börse, einfach in der Minderheit. Ist einfach so. Es gibt viele andere Themen, um die man sich kümmern kann. Wenn du alleine jetzt Rentner ansprichst, wir wollen die Renten verbessern, ja, wir wollen, ach, was weiß ich, dann sprichst du eine wachsende Zielgruppe an. Ja, dann kannst du dir sicher sein,
Ja.
dann wirst du das bei den Wahlen auch merken. Ja, also gehst du auf Wahlveranstaltungen, nimmst ein Megafon mit, damit die dich auch alle hören, und verteilst Lupen und so weiter, damit die dich auch alle sehen. Und dann kannst du sicher sein, ja. Oder Jugendarbeitslosigkeit, ja. Wenn du sagst, für irgendwelche 12-Jährigen, 15, 16, 18, also die Teenager, junge Leute, die gar nicht wissen, wie sie ins Leben starten wollen, sollen, die kannst du natürlich genauso locken mit irgendwelchen Sachen. Davon gibt es auch wie Sand am Meer. Ja, ein Handwerker, guck mal, wird immer weniger. Letztens gelesen, Metzgereien gibt es noch 10.800 Stück in
Oh ja,
Deutschland. 800
schwierig, ja.
machen pro Jahr zu. Da hat der Typ vom Verband gesagt, da kann man sich ja mit einfachster Mathematik ausrechnen, wie viele Jahre es noch Metzgereien gibt. Und so ein Deutscher sagt sich, Metzgerei? Ich gehe beim Edeka an Fleischstand. Ja, okay. Am Aldi gehst du an den Backstand, beim Edeka an den Fleischstand. Das Interesse, Handwerk hochzuhalten, bereit zu sein, auf Qualität zu setzen oder auch dafür ein bisschen mehr Geld zu zahlen, ist den Leuten genommen worden, weil sie einfach am Limit sind. Und dann kann ich jeden Bäcker, jeden Handwerker verstehen, der sagt, wenn ich zumache, kommt keiner mehr nach. Ist einfach so.
Ja, der beste Bäcker bei mir hier um die Ecke, überragendes Brot, alles handgemacht, nicht von irgendeiner Maschine. Über Jahrzehnte Handwerk. Der hat zugemacht, weil hier Riesenbäckereien aufgemacht haben, also Ketten, und der das nicht mehr finanzieren konnte. Weil die
Ja.
Leute erstmal zu teuer, auch die Mitarbeiter zu bezahlen. Mindestlohn ist ja auch so ein Ding. Was
Wenn du
macht
welche
denn.
hast, dann sind die
Ja,
zu
wenn du
teuer.
überhaupt welche hast, aber Mindestlohn ist ja auch so eine Sache. Ich denke, wir haben jetzt genug drüber diskutiert und können gleich mal Richtung andere Aktien gehen oder vielleicht mal Richtung KI, aber trotzdem, Mindestlohn versteht ja auch keiner, muss ja auch den Leuten erklären, wenn du, es ist ja wirklich wahr, wenn du die Löhne erhöhst, was macht denn der Aldi, wenn ich jetzt, die ja schon gut zahlen, Aldi, Lidl und so weiter, aber wenn ich jetzt der Einfluss bei denen ist vielleicht nicht so hoch, aber sagen wir irgendwie ein anderer, ich weiß nicht, wie es bei Rewe ist, aber sagen wir mal, Bäckerei muss Mindestlohn zahlen oder ein Restaurant. Dann sagt er, ja gut, dann mache ich das Essen teurer. So, und du denkst, aha.
Der will mich doch ärgern.
Ja, der will mich doch ärgern, weil er das Ding, das Essen teurer macht, dabei kann er seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Und das ist auch ein Rat Race. Du denkst, ah ja, ich kriege ja jetzt Mindestlohn, gehst aber in Rewe, da sind dann die Produkte alle teurer geworden, hast du also mehr durch den Mindestlohn? Nein. So, und das verstehen die meisten ja auch wieder nicht. Wenn du Kohle haben willst, musst du mehr Gas geben und Wege finden, wie du investieren kannst oder eben lernen, ordentlich lernen zu investieren. Jetzt habe ich was Interessantes gehört, sagt ein Kunde von mir, sagt zu mir, er hat sich mit einem Vermögensberater unterhalten und dann sagt der Vermögensberater, ja, das ist ja ein Problem, du weißt ja mittlerweile schon mehr als ich. Ja, der Vermögensberater zu meinem Kunden. Und da sagt der Kunde mir, hat sich ausgezahlt, sagt er, weil ich mit dem jede Woche reden wir über investieren, wie schaue ich mir Firmen an, welche Standorte sind gut und. Und da muss man wirklich auch sich mit beschäftigen als Mensch, weil sonst funktioniert es heutzutage nicht mehr.
Und ich glaube jetzt. Also ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer haben jetzt verstanden, wir sind ja ein bisschen skeptisch, was deutsche Aktien angeht. Wobei, wie gesagt, soll jetzt kein Deutschland-Bashing sein. Es geht mir wirklich eher da auch um Europa oder um bestimmte Unternehmen oder Industrien, die sich einfach schwerer tun, so, vielleicht kann man es so sagen, weil sie eben unter anderen Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Und da macht es durchaus Sinn, einfach mal in der Peer Group zu schauen, egal welches Unternehmen aus Deutschland, was machen andere außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland, ob man dort nicht vielleicht alternative Investments findet.